Wir stehen ja in der Betrachtung im Evangelium nach Johannes und haben uns gestern Abend mit einem sehr bekannten Abschnitt dieses Evangeliums beschäftigt, und zwar die Unterredung, die damals stattgefunden hat zwischen dem Herrn Jesus und Nikodemus. Dieser Abschnitt ist auch sehr oft Text gewesen bei Bibelbesprechungen und besonders auch bei Evangelisationen. Denn gerade hier wird auch das vorgestellt und bezeugt, was unumgänglich notwendig ist. Wir finden in diesem Kapitel auch dreimal das Wörtchen muss. Und wo wir dieses Wort finden, da geht es immer um unabänderliche göttliche Grundsätze. Und dieser Grundsatz, der Nikodemus vorgestellt wurde, muss letztlich auf jeden Menschen angewendet werden, es sei denn, dass jemand von Neuem von oben geboren wird. Sonst kann er das Reich Gottes nicht sehen. Also mit anderen Worten, eine Erneuerung ist notwendig. Wir finden in diesem Kapitel aber auch einen der bekanntesten Verse. Ich denke, wir kennen ihn alle. Johannes 3,16. Hier wird etwas deutlich von der wunderbaren Liebe Gottes. Wir wollen dann zusammen lesen von Vers 12 ab. Da sagt der Jesus noch zu Nikodemus: Wenn ich euch das Irdische gesagt habe und ihr glaubt nicht, wie werdet ihr glauben, wenn ich euch das Himmlische sage? Niemand ist hinaufgestiegen in den Himmel, als nur der aus dem Himmel herabgestiegen ist, der Sohn des Menschen, der im Himmel ist. Und gleich wie Moses in der Wüste die Schlange erhöhte, also muss der Sohn des Menschen erhöht werden, auf dass jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, auf dass er die Welt richte, sondern auf dass die Welt durch ihn errettet werde. Wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, ist schon gerichtet, weil er nicht geglaubt hat an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes. Dies aber ist das Gericht, dass das Licht in die Welt gekommen ist, und die Menschen haben die Finsternis mehr geliebt als das Licht, denn ihre Werke waren böse. Denn jeder, der Arges tut, hasst das Licht und kommt nicht zu dem Licht, auf dass seine Werke nicht bloßgestellt werden. Wer aber die Wahrheit tut, kommt zu dem Licht, auf dass seine Werke offenbar werden, dass sie in Gott gewirkt sind. Nach diesem kam Jesus und seine Jünger in das Land Judäa, und da selbst verweilte er mit ihnen und taufte, aber auch Johannes taufte zu Enon, nah bei Salim, weil viel Wasser daselbst war. Und sie kamen hin und wurden getauft, denn Johannes war noch nicht ins Gefängnis geworfen. Es entstand nun eine Streitfrage unter den Jüngern Johannes mit einem Juden über die Reinigung. Und sie kamen zu Johannes und sprachen zu ihm: Rabbi, der jenseits des Jordan bei dir war, dem du Zeugnis gegeben hast, siehe, der tauft, und alle kommen zu ihm. Johannes antwortete und sprach: Ein Mensch kann nichts empfangen, es sei ihm denn aus dem Himmel gegeben. Ihr selbst gebt mir Zeugnis, dass ich sagte, ich bin nicht der Christus, sondern dass ich vor ihm hergesandt bin. Der die Braut hat, ist der Bräutigam. Der Freund des Bräutigams aber, der dasteht, ihn hört, ist hoch erfreut über die Stimme des Bräutigams: Diese, meine Freude, ist nun erfüllt. Soweit zunächst Gottes Wort. Nun, wir sagten schon, ein sehr bekannter Abschnitt, und diese Aussagen diese bekannten Aussagen, die wir hier in Johannes 3 finden, wo von der großen Liebe Gottes geredet wird, von der Notwendigkeit der Erhöhung, das alles gehört eigentlich noch zu der Unterredung mit Nikodemus. Ich denke, die Unterredung wurde so geführt, dass letztlich diese wunderbaren Wahrheiten dann besonders wunderbar und herrlich in Erscheinung traten. Nikodemus, so haben wir gestern Abend doch festgestellt, obwohl er ein gelehrter Theologe im Judentum war, hatte doch in manchen Dingen so gut wie keine Kenntnis. Das zeigen seine Fragen, die er bei dieser Unterredung gestellt hat. Anlass war die Frage der Wiedergeburt oder das Geborenwerden von oben. Nun, bei dem Geborenwerden dachte Nikodemus an eine rein natürliche Geburt und von daher sein Erstaunen und seine Überlegungen, wie ist das überhaupt möglich? Und er kam logischerweise zu der Schlussfolgerung, rein menschlich undenkbar, das geht überhaupt nicht. Wenn man erwachsen ist, kann man nicht mehr zurück, wo man hergekommen ist, und kann dann auch nie auf diesem Wege wieder in die Welt kommen. Wir merken, das waren nur rein menschliche Überlegungen, die wir hier bei Nikodemus hören. Er konnte einfach das nicht fassen und auch nicht verstehen. Und wir sagten uns gestern Abend schon, wie wichtig ist es, dass wir uns auch bei solchen Aussagen immer wieder die Frage stellen, ja, was will uns das Wort dann hier an dieser Stelle sagen? Was soll uns hier deutlich gemacht werden? Und diese Frage ist wohl nicht so schwierig, wenn wir auch noch andere Bibelstellen hinzunehmen. Denn wir sagten uns, der Herr zeigt hier einfach die Notwendigkeit, dass es zu einem Neuanfang kommen muss im Leben jedes Menschen. Unsere alte Natur ist Fleisch. Und der Herr sagt das sehr klar, unmissverständlich. Was aus dem Fleisch geboren ist, ist Fleisch. Und wir sagten, man könnte den Satz auch noch dahingehend erweitern, und das bleibt auch Fleisch. Da kann sich nichts bewegen. Und wir wissen, wenn wir den Römerbrief hinzunehmen, dass der Apostel Paulus ähnliche Gedanken ausspricht, wenn er von Geist und Fleisch redet. Er sagt, das Fleisch, das heißt unsere alte Natur, ist dem Gesetz Gottes nicht untertan. Aber dann fügt er noch einen Satz hinzu oder einen Hinweis, und das kann es auch nicht, vermag es gar nicht, weil einfach die Fähigkeit nicht da ist. Die Natur kann sich einfach nicht verändern. Man hat oft auch mit Recht gesagt, es ist einfach ein Gegensatz, die alte und die neue Natur. Man hat das oft auch versucht, durch ein Beispiel etwas verständlich zu machen. Alle Beispiele, wie wir sagen, hinken natürlich. Aber es ist doch ein einfacher Grundsatz, wenn man einmal die zwei Naturen nimmt, und zwar die Natur eines Hundes und die Natur eines Adlers. Ich denke, da merken wir etwas, wie unterschiedlich hier die ganze Haltung ist. Wenn man so einen Hund beobachtet, der läuft meistens immer und schnuppert über die Erde, er sucht unten etwas. Ein Adler, für ihn ist es etwas Natürliches, dass er sich hochhebt, dass er sich in die Lüfte bewegt. Also mit anderen Worten, der eine sucht alles unten und der andere steigt hoch und sucht alles dann aus dieser Höhe. Ein schwaches Bild von der Wirksamkeit des Geistes und der Wirksamkeit des Fleisches. Paulus spricht darüber auch im Galaterbrief, wenn er auch von dem Kampf redet, der nun einmal in unserem Leben ausgetragen wird, weil wir auch, wenn wir eine neue Natur erhalten haben, immer noch die alte besitzen. Das ist natürlich das Problem, auch in unserem Leben, und hier liegen auch gewisse Schwierigkeiten, die uns oft Nöte machen. Da ist die eine Natur, die immer nach unten schaut, die unten alles sucht, und da ist die andere, die uns hochheben will, und da merken wir dann diesen Widerstand, der nun einfach entsteht. Paulus kommt dann zu der Schlussfolgerung, der Geist gelüstet wieder das Fleisch, und die zwei sind einander entgegengesetzt. Also auch wenn eine Wiedergeburt stattgefunden hat, besitzen wir immer noch die alte Natur. Das Fleisch ist und bleibt da. Und es macht uns sehr viel zu schaffen, wenn wir nicht den göttlichen Grundsatz verwirklichen, auf den besonders Paulus hinweist in seinen Schriften, dass wir die alte Natur, die im Tode Jesu Christi verurteilt wurde, auch im Tode halten. Ein Grundsatz, den die Bibel sehr oft bezeugt. Aber hier geht es zunächst einmal um die grundsätzliche Voraussetzung, und zwar neues Leben. Neues Leben können wir uns nicht selbst machen. Wir haben uns auch gestern daran erinnert, auch bei einer menschlichen Geburt, normalen Geburt, ist derjenige, der geboren wird, eigentlich nicht passiv. Er kann dazu gar nicht beitragen. Und streng genommen ist es auch bei der neuen Geburt. Auch das ist ein Geschenk Gottes. Natürlich Voraussetzung, Buße und Glauben. Petrus kommt auch auf diesen Gedanken zu sprechen und erläutert die Geburt vielleicht noch etwas näher, wenn er davon spricht, dass wir durch das Wort der Wahrheit wiedergezeugt worden sind, durch den lebendigen Samen. Er gebraucht das Bild des natürlichen Samens und er sagt, wir sind nicht durch den natürlichen Samen, sondern durch den lebendigen Samen des Wortes Gottes wiedergezeugt, wiedergeboren worden. Auch Jakobus erinnert ebenfalls daran, dass wir durch dieses Wort der Wahrheit wiedergezeugt sind, als eine gewisse Erstlingsfrucht seiner Geschöpfe. Also den Gedanken der Wiedergeburt, neuen Geburt oder der Geburt von oben, finden wir nicht nur hierbei in diesem Abschnitt, sondern auch andere Schreiber des Neuen Testamentes erinnern daran. Wenn wir die Stelle bei Petrus nehmen, könnte man sogar hier erkennen, dass die neue Geburt ein ähnlicher Vorgang ist oder gewisse Voraussetzungen hat wie bei einer natürlichen Geburt. Denn bekanntlich gibt es ohne Zeugung keine Geburt. Und darum sagt Petrus, wir sind auch gezeugt, wörtlich heißt es wiedergezeugt worden, durch den lebendigen, bleibenden Samen des Wortes Gottes. Vielleicht darf man es einmal so erklären, Gott gibt sein Wort. Und nun hängt es oder liegt es an uns, nehmen wir das Wort auf oder nicht. Nimmt der Mensch das Wort in sein Herz auf, dann bewirkt dieses Wort ein neues Leben. Mit anderen Worten, das Wort Gottes wird zum Keim des neuen Lebens. Dann entwickelt sich etwas. Man kann natürlich diesen Samen, das Wort Gottes, auch ablehnen. Und dann kommt es nicht zu einer Geburt. Vielleicht darf man hier sogar auch auf jenes bekannte Gleichnis einmal hinweisen, wo zwar nicht von einer Geburt geredet wird, aber von einer Frucht, die das Wort erzeugt, auch in unserem Leben. Wir kennen den vierfachen Acker, da fiel das eine auf das Steinichte, das andere unter die Dornen, wir kennen es ja, und da gab es auch, was in gute Erde fiel. Man darf sagen, was wirklich ins Herz hineinging. Und das brachte dann vielfältige Frucht. Wir sehen, wir haben auch mit anderen Worten diesen entscheidenden Grundsatz, auf den der Herr Jesus hier an dieser Stelle schon hinweist. Wir sagten uns auch, dass Nikodemus ein Vorwurf gemacht wurde, in dem der Herr ihm sagen musste, als Lehrer Israels, und das war Nikodemus, hättest du das eigentlich wissen müssen. Denn tatsächlich finden wir diesen Grundsatz auch schon in den alttestamentlichen Zeugnissen der Propheten. Denn da wird wiederholt von einer Erneuerung geredet oder von der Notwendigkeit einer Erneuerung. Wir haben uns an die Stelle erinnert, den Propheten Hesekiel, wo Gott ein fleischernes Herz in Aussicht stellt und bereit ist, das steinerne Herz wegzunehmen. Er spricht an anderer Stelle von einem neuen Bund und damit von einer neuen Voraussetzung. Gerade das Wort neu oder der Begriff neu ist kennzeichnend für die letzten Kapitel im Propheten Hesekiel. Da wird von einem neuen Herz geredet, von einem neuen Volk, von einem neuen Tempel, von einem neuen Hirten. Diese Gedanken werden doch in wunderbarer Weise vorgestellt. Gott macht tatsächlich alles neu. Hier beziehen sich diese Aussagen zunächst einmal auf das Volk Israel. Aber die Grundsätze sind verbindlich letztlich für das Wirken Gottes in der Zukunft. Er macht alles neu. Und das ist eine wunderbare Aussage, an die wir uns auch immer wieder neu erinnern sollten und dürfen. Siehe, ich mache alles neu. Lieben, man kann ein Haus renovieren, man kann es, wie wir sagen, auf den Kopf stellen. Es ist und bleibt ein altes Haus. Da kann man sich noch so viel Mühe machen. Alle, die das versucht haben, werden das durchaus bestätigen. Oft ist es viel besser, wenn man abreißt und baut neu. Und genau das macht Gott. Er baut ein neues Haus. Er schafft neue Menschen, eine neue Erde, einen neuen Himmel. Mit anderen Worten, er macht alles neu. Und das ist und die Grundlage für dieses neue göttliche Werk. Das ist das Erlösungswerk von Golgatha. Auf dieser Grundlage baut Gott eine ganz, ganz neue Ordnung. Und wir dürfen dazugehören, wie es Jakobus sagt, als eine gewisse Erstlingsfrucht seiner Geschöpfe. Denn wir sind eigentlich die Ersten nach dem Erlösungswerk, die in diese tiefen Gedanken der Heilsratschlüsse Gottes hineinschauen dürfen. Denn durch den Heiligen Geist ist dieser ganze Heilsratschluss Gottes geoffenbart worden. Im Alten Testament war das noch nicht. Wenn wir 1. Petrus lesen, im ersten Kapitel, wir haben uns an diese Stelle schon erinnert in diesen Tagen, da wird gesagt, dass die Propheten geforscht haben. Sie haben gesucht. Sie haben Überlegungen angestellt, so könnte man es auch sagen, von welchen und welcherlei Zeit der Geist Christi, der in ihnen war, hindeutete, als er von den Leiden und den Herrlichkeiten danach zuvor gesprochen hat. Also sie haben sich schon über manche Fragen Gedanken gemacht, aber sie haben keine letzte, absolute Erklärung gefunden. Und der Jesus sagt dann später seinen Jüngern, ich hätte euch auch noch vieles zu sagen, aber ihr könnt das jetzt noch nicht fassen. Wenn der Heilige Geist gekommen ist, der wird euch dann in die ganze Wahrheit leiten. Und diese ganzen Wahrheiten oder das, was im Alten Testament noch nicht geoffenbart wurde, das haben wir heute im Neuen Testament, einmal in den Evangelien, andererseits besonders auch in den Briefen der Apostel. Wir sehen also, wir dürfen dankbar sein für diese wunderbaren Offenbarungen, die Gott uns gegeben hat. Und das kommt auch hier in den nächsten Versen sehr deutlich zum Ausdruck, denn der Herr sagt, denn niemand ist hinaufgestiegen in den Himmel, als nur der aus dem Himmel herabgestiegen ist, der Sohn des Menschen, der im Himmel ist. Nun, man macht, oder es gibt manche, die hier dann auch die Einwände machen, dass ja bekanntlich Henoch wurde in den Himmel entrückt. Wir lesen von Elias, dass er in einem feurigen Wagen in den Himmel gefahren ist, aber das steht in keinem Widerspruch zu dem, was der Herr Jesus hier an dieser Stelle sagt. Denn er will mit anderen Worten sagen, was im Himmel ist, kann nur der wissen, kann nur der beurteilen und auch erklären, der seinen Wohnsitz im Himmel hat. Der ist dazu in der Lage. Und wer hat seinen Wohnsitz im Himmel? Weder Elias noch Henoch hatten ihren ursprünglichen Wohnsitz im Himmel. Sie waren immer auf der Erde, wurden dann aber durch Gottes Gnade emporgehoben, in den Himmel aufgenommen. Aber der Jesus hatte seinen Wohnsitz im Himmel. Er war Gott. Er war Schöpfer, Erhalter aller Dinge. Wir haben uns Kapitel 1 daran erinnert, er war das Wort oder der Logos. Er war bei Gott und er war Gott. Also mit anderen Worten, er war eine göttliche Person bei dem Vater. Wir sagten uns, ein Geheimnis, das kein Mensch ergründen kann. Es ist das Geheimnis der göttlichen Trinität. Da müssen wir staunend vor diesem göttlichen Wunder stehen. Und Gott hat sich uns geoffenbart. Und hier werden wir daran erinnert, niemand ist hinaufgestiegen in den Himmel, als nur der Sohn des Menschen, sag's mal mit eigenen Worten, der wirklich sein Zuhause im Himmel hat. Er ist herabgekommen aus der Herrlichkeit des Himmels. Und diese Stelle erinnert uns an jene herrliche Feststellung, die wir im Philipperbrief Kapitel 2 lesen, eine sehr bekannte Stelle, wo Paulus die Philipper ermahnt an die Gesinnung Jesu Christi. Wenn man diese Stelle einmal liest, da stellt er den Philippern ein sehr schönes Zeugnis aus, ermuntert sie aber dann und sagt, aber das ist das Wichtigste. Bei euch ist manches, was lobenswert ist. Aber das Entscheidendste in unserem Leben, das ist diese Gesinnung Jesu Christi. Und dann kennen wir wahrscheinlich wohl alle diese schöne Stufenleiter, auf die der Apostel Johannes hinweist, der, obwohl er in der Gestalt Gottes war, es nicht für einen Raub geachtet hat, Gott gleich zu sein oder diese Herrlichkeit festzuhalten. Er hat sich selbst erniedrigt. Er hat Knechtsgestalt angenommen, in seiner Gestalt wie ein Mensch erfunden, hat er sich selbst erniedrigt, war gehorsam bis zum Tode, ja bis zum Tode am Kreuz. Niemand ist hinaufgestiegen als der Sohn des Menschen. Übrigens haben wir auch in den Sprüchen einen sehr schönen Hinweis, wenn Agur von der Größe Gottes redet. Und wenn er dann die Frage stellt, wer ist sein Sohn oder wie ist der Name seines Sohnes, wenn du es warst? Wegen wir, da war schon klar, dass ein Sohn Gottes wirksam ist. Denn diese Tatsache war auch schon alttestamentlich angedeutet worden. Ich erinnere nur an Psalm 2, ein Messias-Psalm, wo die Frage gestellt wird, zu welchem der Engel hat Gott jemals geredet, du bist mein Sohn, diese Stelle wird dann im Hebräerbrief so zitiert, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Und gleich wie Moses in der Wüste die Schlange erhöhte, also muss der Sohn des Menschen erhöht werden, auf dass jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. Hier haben wir das Wörtchen muss zum zweiten Mal. Der Mensch muss von Neuem geboren werden. Es muss eine Erneuerung stattfinden, anders geht es nicht. Und hier haben wir das zweite Muss. Und hier zeigt der Jesus, welche Voraussetzungen notwendig waren, damit Menschen in den Genuss des neuen göttlichen Lebens kommen konnten. Und er gebraucht dazu ein Beispiel aus der alttestamentlichen Geschichte. Und wir dürfen davon überzeugt sein, dass ein Nikodemus diese Begebenheiten aus dem vierten Buch Mose wohl auch gekannt hat. Ein Israelit kennt seine Geschichte. Denn bei Israel ist die Volksgeschichte genau das, was im Alten Testament steht. Und sie kennen diese Geschichte auch heute. Und sie wussten auch um die Schwierigkeit, die es damals bei der Wüstenwanderung gegeben hat. Wenn wir die Stelle einmal nachlesen, es ist leider ein ganz, ganz trauriger Abschnitt. Gottes Volk wurde aus Ägypten erlöst und befreit. Wir kennen die Geschichte, wie Mose berufen wurde, wie das Volk unterdrückt wurde. Und dann kam Mose im Auftrage Gottes mit mächtiger, machtvoller Hand, führte Gott das Volk heraus. Er offenbarte seine Macht. Wir wissen, wie die Zauberer versuchten, das nachzumachen. Bis zu einem gewissen Punkt schafften sie es tatsächlich. Aber als es um die Frage ging, des neuen Lebens und überhaupt Leben zu erwecken, da mussten sie kapitulieren. Und dann kam der große Augenblick, wo sie durch das Rote Meer, durch das Schilfmeer geführt wurden, wo die Ägypter ein Ende gefunden haben. Dann waren sie in der Wüste. Dann mussten sie den Weg durch die Wüste ziehen. Und hier erlebten sie in vielfacher Weise die Gnade Gottes. Wenn man einmal die ersten Kapitel im fünften Buch Mose hinzunimmt, dann wird dort auch die Frage beantwortet, warum Gott sie auch durch die Wüste geführt hat. Und da finden wir unter anderem auch einen sehr entscheidenden Satz, um zu erkennen, was in deinem Herzen ist. Meine Lieben, was in unserem Herzen ist, zeigt sich oft erst in den Übungen und Prüfungen des Lebens. Wir kennen das, wenn alles so glatt läuft, dann wird nie deutlich, welche Überlegungen es überhaupt in unserem Herzen gibt. Und das wurde dann auch sehr schnell deutlich. Da kamen die ersten Schwierigkeiten. Kein Wasser. Was sollen wir essen? All diese Fragen wurden dann gestellt und Gott hat sie immer wieder neu beantwortet. Aber dann wurde weiter gemurrt. Wie oft finden wir diesen Satz? Sie murrten, sie lehnten sich auf. Sowohl gegen Mose als auch gegen Gott selbst und gegen sein Wort. Und bei einer solchen Gelegenheit, 4. Mose 21, da sandte Gott Schlangen unter das Volk. Die Schlangen bissen, und wer von der Schlange gebissen wurde, war zweifellos ein Mensch des Todes. Meine Lieben, damals hatte man noch kein Gegengift, in dem Sinne, wie es heute ist, wo man in gewissen Fällen, wenn man schnell zur Stelle ist, dann vielleicht ein Gegengift spritzen kann. Der Todesbiss der Schlange war das Ende vieler Israeliten. Eine ganz, ganz traurige Situation. Aber dann erbarmte sich Gott über dieses Volk. Er ließ nicht zu, dass sie alle umkamen in der Wüste. Und dann finden wir ein Heilungsmittel, das eigentlich jeder menschlichen Logik widerspricht. Und zwar sollte Mose aus Erd oder Kupfer eine Schlange nachbilden. Er sollte diese Schlange auf einen Pfahl, auf ein Holz hängen. Und dann ließ er allen Israeliten sagen, wenn ihr die Schlange anschaut, dann werdet ihr geheilt. Da wird das Gift, was durch die Schlange in euren Körper gelangt ist, unwirksam. Nun, man könnte sich vorstellen, dass manche Israeliten, die diese Botschaft damals gehört haben, wahrscheinlich die Frage gestellt haben, das ist nicht möglich. Das ist unmöglich. Das ist unlogisch. Wie kann man nur durch einen Blick auf eine Erzschlange gesund werden? Merken wir, es war nur eine Frage des Glaubens oder eine Frage des Vertrauens. Vertraute man dieser Botschaft oder nicht? Das war das Entscheidende. Von dieser Hinwendung zur Schlange, zur erhöhten Schlange, hing Leben und Tod ab. Der Jesus gebraucht hier dieses Beispiel und er gibt hier auch eine Erklärung, was das letztlich bedeutet hat und bedeuten sollte. Nun, die Israeliten haben diese Deutung wahrscheinlich nicht verstanden, aber wir verstehen sie heute. Wir können das heute aufgrund der neutestamentlichen Belehrung erkennen, wer diese Schlange aus Erz sinnbildlich bedeutet. Das ist ein Bild des Sohnes des Menschen, der erhöht werden musste. Wir haben also hier mit anderen Worten ein wunderbares Bild, ein Sinnbild von der Erhöhung unseres Herrn am Kreuz. Und der Blick auf dieses Kreuz und das Vertrauen auf den, der dort am Kreuze hing, entscheidet über Leben und Tod. Das ist die Botschaft des Kreuzes. Und wir wissen, wie gerade Paulus diese Botschaft des Kreuzes immer wieder so bewusst in den Vordergrund und Mittelpunkt gestellt hat. Aber er muss auch, wenn wir den Korintherbrief einmal nachschlagen, zu der traurigen Feststellung kommen, diese Botschaft ist für die Juden ein Ärgernis und für die Griechen, man darf wohl sagen, Verstandesmenschen eine Torheit. Wie kann ein Gekreuzigter Leben und Unverweslichkeit schenken? Nun, wir wissen, er ist nicht nur am Kreuz geblieben. Er ist gestorben und auferstanden. Denn das ist die wunderbare Botschaft. Paulus fasst dieses Evangelium im 1. Korintherbrief, Kapitel 15, in wenige Worte zusammen. Man darf nicht sagen und behaupten, das sei das ganze Evangelium, aber er sagt, das ist die Grundlage der Frohbotschaft, welches ich euch verkündigt habe, dass ihr auch angenommen habt, dass ihr glaubt, dass Jesus Christus für unsere Sünden gestorben ist nach den Schriften, dass er begraben wurde und dass er auferweckt worden ist am dritten Tage nach den Schriften. Er sagt mit anderen Worten, das ist die Grundlage der Errettung. Gestorben für unsere Sünden. Zweimal wiederholt er nach den Schriften, weil das schon in den alttestamentlichen Schriften angekündigt wurde, dass der Herr nicht für seine Sünden sterben sollte, weil er keine hatte, sondern für unsere. Es gibt besonders ein Kapitel, wo das sehr deutlich zum Ausdruck gebracht wird, warum der Christus, der Messias, sterben sollte und sterben musste. Ich glaube, es gibt im Alten Testament kein Abschnitt, wo das so klar unmissverständlich bezeugt wird, wie in Jesaja 53. Wir finden dort, ich glaube, 7-mal diese klare, unmissverständliche Aussage, warum der Herr, der Messias, sterben muss. Er hat unsere Leiden auf sich genommen. Er hat die Strafe zu unserem Frieden auf sich genommen. Er sagt aber auch etwas über die Meinung der Menschen und wir hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebrochen. Doch um unserer Übertretungen willen war er verwundet. Merken wir, hier haben wir tatsächlich ein ganz klares Zeugnis, warum, weshalb der Herr diesen Tod am Kreuz erduldet hat. Deshalb muss der Sohn des Menschen erhöht werden, so heißt es hier, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. Das Wort Glauben hier hat den gleichen Sinn, wie damals in der Wüste der Glaube oder das Vertrauen, das man der Schlange entgegenbrachte, die dort erhöht wurde. Nur war es dort ein Bild und hier ist es die Wirklichkeit. Aber das ändert nichts am Grundsatz. Denn der Jesus will sagen, es kommt auf den Grundsatz des Glaubens an. Darum ist auch Abraham ein sehr vorbildliches Zeugnis geworden für die Kraft des Glaubens. Paulus erwähnt das auch im Römerbrief, wenn er darauf hinweist, Abraham glaubte Gott. Und dieser Glaube wurde ihm dann zur Gerechtigkeit gerechnet. Also es kommt darauf an, was sagt uns Gott und was erwartet Gott von uns. Hier dürfen wir kein Fragezeichen setzen, denn wenn wir das tun, dann machen wir, auch wenn wir es nicht wollen, letztlich Gott zum Lügner. Das kommt in den nächsten Versen auch sehr, sehr deutlich zum Ausdruck. Nach diesem einzigartigen Zeugnis aus dem Alten Testament kommt dann dieser schöne, einzigartige Satz hier in Vers 16, denn also hat Gott die Welt geliebt. Man kann diese Worte auch einmal so deuten, so groß war die Liebe Gottes uns der Welt gegenüber, dass er dafür das Größte, Höchste und Wertvollste gegeben hat. Und das war sein Sohn. Etwas Größeres gab es bei Gott nicht. Wir finden in Kolosserbrief einen wunderbaren Titel. Ich möchte sogar behaupten, es ist der schönste Titel, den der Jesus überhaupt trägt. Und zwar heißt es dort, der Sohn seiner Liebe. Es gibt keinen höheren Titel wie den. Denn in diesen Worten kommt zum Ausdruck, welchen Wert oder welche Bedeutung der Sohn für den Vater hat. Der Sohn seiner Liebe. In ihm, das dürfen wir wohl mit Recht sagen, hatte Gott schon sein volles Genügen. Darum liebt mich der Vater, weil ich mein Leben lasse. In der Hingabe seines Lebens hat der Sohn den höchsten Beweis seiner Liebe erbracht, nicht nur uns gegenüber, sondern auch dem Vater gegenüber. Nun, wir beschäftigen uns natürlich in erster Linie immer mit dem, was der Herr für uns getan hat. Aber wir dürfen nicht übersehen, dass wir im Evangelium nach Johannes auch noch einen anderen Gedanken haben. Persönlich möchte ich sogar behaupten, dass dieser Gedanke Vorrang hat in der Offenbarung dieses Evangeliums. Und das ist einfach der Wert, den der Sohn und das Werk des Sohnes für Gott selbst hat. Er hat Gott geoffenbart. Und diese Offenbarung Gottes hat auch nicht nur eine Bedeutung für uns, sondern durch diese Offenbarung wurde Gott kundgemacht. Niemand hat Gott jemals gesehen. Der eingeborene Sohn hat ihn kundgemacht. Aber wem? Und hier dürfen wir wohl sagen, nicht nur uns, auch der gesamten Himmelswelt. Wir dürfen nicht übersehen, das Erlösungswerk unseres Herrn hat eine Bedeutung auch für die gesamte Himmelswelt oder für die Engelswelt. Da wurde sichtbar, wie groß die Liebe Gottes war und ist. Und es gibt tatsächlich keinen höheren Beweis für die Liebe Gottes wie jener Weg nach Golgatha und der Tod unseres Herrn. Es wird größere Herrlichkeiten geben in der Ewigkeit, da können wir uns noch keine Vorstellung von machen, aber einen größeren Beweis für die Liebe wird es wohl nicht geben, weil es das einfach nicht geben kann. Er, der doch seines eigenen Sohnes nicht geschont, Römer 8, 31, ein wunderbarer Vers, wird er uns mit ihm nicht auch alles andere schenken? Paulus will wohl mit diesen Worten sagen, das Größte, was Gott zu geben hatte, war sein Sohn. Den hat er gegeben. Alles andere, was er jetzt noch gibt und geben kann, steht letztlich in keinem Verhältnis zu dem, was er schon gegeben hat, weil es nicht überboten werden kann. Und davon spricht der Herr hier in diesem wunderbaren Vers. Denn also oder so sehr hat Gott die Welt geliebt. Nun, die Welt hier, dürfen wir wohl mit Recht sagen, das ist die Menschheit, die hier zusammengefasst wird in diesem Begriff Welt. Nun, das Wort Welt hat eine unterschiedliche Bedeutung, aber es ergibt sich meistens aus dem Zusammenhang, was unter Welt zu verstehen ist. Wenn zum Beispiel Johannes später in seinem Brief sagt, liebet nicht die Welt, dann meint er nicht die Menschen, sondern dann meint er das System Welt, was leider verfinstert worden ist durch die Macht eben des Teufels. Gott hat die Welt geliebt. Er liebt sie. Er liebt sie auch heute noch. Und der Beweis liegt darin, weil er das Gericht noch nicht vollzogen hat. Und hier dürfen wir an einige Aussagen denken, die wir besonders bei Petrus finden. In seinem zweiten Brief setzt sich der Apostel Petrus mit Irrlehrern auseinander. Sie waren damals schon da, sie waren wirksam. Und unter anderem sagt er, da werden auch solche kommen, die spottend fragen, wo ist denn die Verheißung seiner Ankunft? Oder um es mit anderen Worten zu sagen, sie werden die Wiederkunft des Herrn lächerlich machen. Sie werden sagen, wie könnt ihr nur an die Wiederkunft Jesu Christi denken? Seitdem die Welt besteht, hat sich nie was verändert. Die ist immer so geblieben. Und dann sagt Petrus, es ist ihnen verborgen, dass sich doch manches geändert hat in dieser Welt. Er spricht auch von der Flut, von dem Gericht, das über die Erde hereingekommen ist. Und dann kommt er eigentlich zu der entscheidenden Aussage, indem er darauf hinweist, sag's mal mit eigenen Worten, dass noch nicht der Herr wiedergekommen ist, ist Gnade. Denn wenn er kommt, dann ist es Errettung für viele, aber Verdammnis für noch viel mehr Menschen. Und dann kommt diese Aussage, die wir sinngemäß sehr oft in der Heiligen Schrift finden. Es ist nur Langmut Gottes, weil Gott nicht will, dass jemand verloren geht. Es ist Gottes Gnade. Denn Gott will, Timotheus, dass alle Menschen errettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Das Wort will hat hier an dieser Stelle den Sinn von Wunsch. Wir dürfen das nicht irgendwie anders deuten. Denn es gibt auch eine Auslegung, die behauptet, es steht im 1. Timotheusbrief, Gott will, dass alle Menschen errettet werden, und wenn Gott etwas will, wird das auch geschehen. Folglich werden alle Menschen errettet. Ob sie glauben oder nicht, ändert nichts an der Tatsache. Das ist eine falsche Überlegung und eine falsche Auslegung. Denn tatsächlich hat hier an dieser Stelle das Wort Gott will den Sinn von Ziel, Wunsch. Darum hat er seinen Sohn gegeben. Er sagt ja auch an dieser Stelle, es gibt einen Gott und nur einen Mittler zwischen Gott und den Menschen, der Mensch Christus Jesus, der sein Leben gegeben hat. Und dann kommt der Satz, im Hinblick auf alle Menschen. Das ist die wirkliche Erklärung dieser Aussage. Also es würde für alle ausreichen, aber nicht alle nehmen es an. Auch hier, er gab seinen eingeborenen Sohn, auf dass jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren wird, sondern ewiges Leben habe. Es geht also tatsächlich um ewiges Leben. Nun, wir haben uns auch hier an dieser Stelle schon mit dieser Frage beschäftigt, was ist ewiges Leben? Nun, ewiges Leben bedeutet nicht nur, dass man ewig, unendlich am Leben bleibt. Lieben, wenn man diese Frage stellt, wie lange bleibt ein Mensch am Leben, dann muss man nach dem Zeugnis der Heiligen Schrift sagen, jeder Mensch bleibt ewig, immer unendlich am Leben. Das ist klare Aussage der Bibel. Es gibt keine Auflösung des Menschen, ich sag's mal, ins Nichts, ins Null. Gibt's nicht. Der Mensch bleibt. Er lebt immer. Er vergeht nicht. Ewiges Leben hat darum nicht nur den Sinn, man bleibt ewig am Leben. Das Wort ewiges Leben weist mehr auf die Qualität hin. Man könnte darum auch sagen, ewiges Leben bedeutet göttliches Leben. Ein Mensch unversöhnt hat auch ein Leben, das nicht endet, aber er hat kein göttliches Leben. Darum wird sich sein Leben fortsetzen, aber nicht in der Herrlichkeit, sondern in der ewigen Verdammnis. Und genau das zeigt gerade hier dieses dritte Kapitel. Die zwei Wege, die sich einmal trennen. Sie müssen sich trennen. Und die Weichenstellung erfolgt hier auf dieser Erde. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, auf dass er die Welt richte, sondern auf dass die Welt durch ihn errettet werde. Wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, ist schon gerichtet. Da gibt es keine andere Möglichkeit. Er ist schon gerichtet, weil er nicht geglaubt hat an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes. Merken wir eine wichtige Frage. Wie entscheiden wir uns? Ja, man muss sogar sagen, wir entscheiden uns immer. Wir haben uns auch immer entschieden. Auch wenn wir uns nicht entscheiden. Klingt zwar etwas merkwürdig, aber stimmt. Jeder Mensch entscheidet sich. Auch wenn er sich nicht entscheidet, hat er sich entschieden. Für die ewige Verdammnis. Wie furchtbar. Welch eine wunderbare Botschaft, die uns hier angeboten wird durch das Evangelium, durch die Botschaft von Jesus Christus. Wohin geht der Weg? Nur ein ganz einfaches Beispiel zum Schluss dieser Ausführungen. Nur es gibt ja bekanntlich auch sogenannte Sackbahnhöfe. Da fährt der Zug hinein und dann muss er wieder zurück herausfahren. Und es kann durchaus möglich sein, wenn man dann so in einem Zug sitzt, dass zwei Züge gleichzeitig abfahren. Unter Umständen sogar stehen die beiden nebeneinander, jeder natürlich auf einem anderen Gleis. Und wenn die beiden Züge losfahren, fahren sie genau nebeneinander los. Man kann sich zuwinken, vielleicht sogar unter Umständen die Hände geben. Und die laufen tatsächlich eine ganze Zeit lang nebeneinander. Und plötzlich verändert sich die Richtung. Der eine geht nach rechts, der andere geht nach links. Der Abstand wird immer größer. Und am Ende sieht man nichts mehr. Wo gehen die Wege hin? Der eine in die Herrlichkeit, der andere in die ewige Verdammnis. Wo fahren wir hin? Eine Frage, die wir hier klären müssen. In welchen Zug steigen wir ein, bildlich? Oder in welchen Zug sind wir eingestiegen? Wir sind immer eingestiegen. In den einen oder an den anderen. Solange da noch Möglichkeit ist, kann man wechseln. Aber wenn erst einmal die Gleise sich trennen, ist keine Entscheidung mehr möglich. Merken wir, wie wichtig, dass wir die gelegene Zeit ausnutzen. Und wann ist die gelegene Zeit? Heute. Heute, wenn ihr seine Stimme